Herr, ich suche deine Ruhe. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir. In einer aufgewühlten, einer hektischen Welt wie der unseren, da ist das vermutlich eine der größten Bitten und Sehnsüchte von vielen Menschen, sei es bewusst oder unbewusst. Einfach mal zur Ruhe kommen, einfach mal wirklich loslassen können. Einfach mal echten Frieden erleben. Ich bin der Überzeugung, dass wir als Christen von Jesus nicht nur zu einem ewigen Leben berufen und erlöst sind, sondern dass er uns bereits hier und jetzt ein Leben in Fülle versprochen hat. Doch was bedeutet eigentlich dieses Leben in Fülle und wie kommen wir dahin? Ich glaube, die Antwort auf die erste Frage ist noch relativ einfach. Was ist das Leben in Fülle? In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und ein paar Kapitel vorher, in Johannes 11, sagt er: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn Jesus uns also ein Leben in Fülle verspricht, dann verspricht er uns quasi sich selbst. Also die Möglichkeit, in einer innigen, in einer intimen und vertrauensvollen Beziehung und Einheit mit ihm zu leben. Er lädt uns dazu ein, teilzuhaben an der Gemeinschaft und Einheit der Dreieinigkeit selbst. Er betet in Johannes 17: So wie ich und du, Vater, eins sind, so sollen sie in uns eins sein. Er lässt uns teilhaben an der Dreieinigkeit. Die Frage, wie wir zu diesem Leben in Fülle kommen, ich glaube, die ist etwas schwieriger. Und dass das kein Automatismus ist, dieses Leben in Fülle, das sehen wir an der Tatsache auch, dass viele Christen eben nicht in oder aus dieser Fülle heraus leben, sondern doch häufig getrieben sind und sich mitreißen lassen von dem Strom dieses Alltags. Und da nehme ich mich gar nicht mit raus. Also ich predige auch hier zu mir selbst. Nicht, dass ihr denkt jetzt, ich habe die Weisheit hier mit Löffeln gefressen, sondern da sind wir, glaube ich, alle Lernende und alle auf dem Weg. Und es gibt viele Wege, wie wir Jesus näher kommen können. Es gibt viele Arten, mit ihm in Beziehung zu treten. Und jeder von uns hat da auch seine Vorlieben. Jeder von uns hat seine Arten, wie das für ihn besser funktioniert. Doch ich möchte mit euch einen Punkt heute anschauen, der für alle grundlegend ist. Und den gerade in unserer Zeit viele Christen leider vernachlässigen. Und zwar die Ruhe mit Gott. Denn in der Ruhe mit Gott liegt eigentlich die wahre Kraft. Da liegt eigentlich das drin, was uns befähigt, dieses Leben in Fülle zu leben. Und ich möchte euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen, wenn ihr sie dabei habt. Und zwar im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 35. Markus, Kapitel 1, Vers 35. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand er auf, Jesus, und ging aus dem Haus fort, an eine einsame Stelle, um dort zu beten. Das ist eine von vielen Bibelstellen, wo wir sehen, dass Jesus sich zurückzieht, in die Stille geht, in die Einsamkeit, um alleine mit seinem himmlischen Vater zu sein. Und dieses Verhalten Jesu, das begegnet uns immer wieder in den Evangelien. Und es wird immer wieder erwähnt. Lukas 5, Matthäus 14, Lukas 6, Markus 6, Lukas 9. und so weiter. Und besonders an der Beschreibung dieser Gewohnheit am Abend vor Jesu Kreuzigung wird deutlich, dass es wirklich eine Gewohnheit war, die Jesus hatte. Es war nicht nur ein, ah ja, das könnte ich mal machen, probiere ich mal aus, sondern es war ein wirklich regelmäßiger Rhythmus, den Jesus hatte, in die Stille zu gehen. Es war ihm wichtig, diese Zeiten der Stille und des Gebets mit seinem himmlischen Vater vor allem anderen zu priorisieren. Ob es nun früh am Morgen war oder auch die ganze Nacht hindurch. Ob alleine oder auch mit seinen engsten Freunden. Egal, ob nachdem er die Menge der Zuhörer ganz brav verabschiedet hat und ihnen einen schönen Tag und Gottes Segen gewünscht hat, oder ob er sich zurückgezogen hat, noch während sie ihn bestürmt haben und er sie hat einfach stehen gelassen. Jesus hat diese Zeiten priorisiert, die er mit seinem Vater hatte. Und egal, was er getan hat, diese intime Beziehung zu seinem Vater und diese Zeiten, in denen er diese Beziehung gepflegt hat, die hatten für ihn eine absolute Priorität. Und man könnte an Jesu Verhalten hier vieles hervorheben, aus dem man lernen könnte, doch ich möchte einfach nur mal kurz zwei Aspekte euch bewusst machen. Das erste ist, wenn schon Jesus, dann erst recht wir. Wenn diese Routine selbst für Jesus, den Sohn Gottes, der Gott selbst war und ist, auch während seiner Zeit als Mensch auf der Erde, so immens wichtig war, wie viel mehr Wert sollten wir dann als, ich sag mal, einfache Menschen, die nicht Gott sind, auf diese Routine legen? Jesus war immer noch Gott selbst, doch in seiner Natur als Mensch wusste er trotzdem um die Notwendigkeit, sich in der Gegenwart des Vaters füllen und erfrischen zu lassen. Er wusste darum, wie wichtig es ist, bei ihm zur Ruhe kommen zu können. Und natürlich war Jesus auch der vollkommene Mensch, nicht nur vollkommener Gott. Und als Mensch hat er nicht nur an unserer Stelle ein sündenloses Leben geführt, sodass er dann auch für uns sterben konnte, sondern er hat durch sein Leben uns auch ein Vorbild gegeben. Er hat uns gezeigt, wie ein Leben nach Gottes Plan in dieser gefallenen Welt und in dieser von Gott getrennten Welt aussehen kann. Das heißt, Jesus hat uns vorgelebt, wie Leben auf dieser Erde gelingen kann. Und dazu gehört augenscheinlich eine kontinuierliche und immer wiederkehrende Ausrichtung unseres ganzen Wesens, unseres ganzen Inneren auf Gott, den Vater. Auffällig ist auch, dass diese Berichte über den Rückzug Jesu in die Einsamkeit sowohl in besonders krisenhaften Situationen auftauchen, wie zum Beispiel im Garten Gethsemane, als auch im ganz normalen Alltag, wie hier im Markus-Evangelium. Es ist nicht etwas, was wir kultivieren sollten, wenn es uns gerade nicht gut geht, wenn wir unter Druck stehen. Sondern es ist etwas, was wir gerade in Zeiten, wo es mal läuft, einüben sollen, damit es zur Gewohnheit wird, damit wir dann auch in den schweren Zeiten darauf zurückgreifen können. Das Zweite, was ich hervorheben möchte, ist, wenn schon damals, dann erst recht heute. Wenn es bereits vor 2000 Jahren für Jesus so notwendig war, ich sag mal so exzessiv in die Stille zu gehen, dann erst recht heute. Damals gab es noch keine Smartphones, Social Media, Streaming-Plattformen und auch kein konstantes Bombardement mit den neuesten Werbungen und Nachrichten. Und trotzdem war diese Praxis in einer vergleichsweise ruhigen Welt essentiell für Jesus. Wie viel mehr sollten wir dann unseren Fokus darauf legen, wo permanent alle möglichen Seiten unsere Aufmerksamkeit fordern, wo wir ständig erreichbar sein müssen, wo wir vielleicht Angst haben, etwas zu verpassen und dabei dann doch das Wichtigste verpassen, das es in diesem Leben nur geben kann, nämlich die Beziehung zu unserem Schöpfer. Kommen wir also zu der Frage, wie das Ganze gelingen kann. Ich möchte euch 3 Punkte nennen, welche Schritte man gehen kann, um in eine Routine der Ruhe zu kommen. Das erste ist, Hektik eliminieren. Jesus ruft seinen Nachfolger nicht zu einem High-Performance-Leben auf. Es geht nicht darum, immer noch mehr und noch besser zu schaffen. Noch mehr Gemeindeveranstaltungen, noch mehr Gebetstreffen, noch mehr Gottesdienstbesuche und noch mehr Predigten hören, auch unter der Woche. Und es geht auch nicht darum, mehr Effizienz in dein Leben zu bringen, um dann am Ende noch mehr Platz für noch mehr zu haben. Es geht aber auch nicht darum, in den sowieso schon vollen Alltag jetzt noch eine Stunde Stille am Morgen oder irgendwann pro Tag einzubauen und das andere noch mehr zu quetschen. Ich kann euch garantieren, wenn ihr das versucht, ihr werdet scheitern. Es wird nicht funktionieren. Nein, aber Jesus ruft die Menschen auf, ihm nachzufolgen. Wenn wir aber ihm nachfolgen, also aufstehen und ihm hinterherlaufen, dann heißt das, dass wir etwas zurücklassen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Begegnung am See Genezareth, wo Jesus Petrus und Andreas beruft, dann auch Johannes und Jakobus. Das waren Fischer. Die saßen am Ufer, die haben gearbeitet, haben ihre Netze geflickt. Und Jesus sagt ihnen, kommt und folgt mir nach. Und er meinte das ganz wörtlich. Und diese Männer sind aufgestanden und sind ihm nachgegangen. Die haben einen ganzen Beruf hinter sich gelassen, um bei Jesus zu sein. Nun musst du wahrscheinlich nicht direkt deinen Job kündigen, um Jesus zu folgen. Wenn er dir das sehr klar sagt und bestätigt, go for it, aber ist wahrscheinlich nicht unbedingt das Erste, was du machen solltest. Aber wir sollten uns vielleicht doch fragen, was könnte ich aus meinem Leben entfernen, um mehr Ruhe und Raum für Jesus zu schaffen? Gerade jetzt, wo die Fastenzeit vor der Tür steht, stellen sich vielleicht manche bewusst diese Frage und das kann ein guter Anlass sein, da mal drüber nachzudenken. Was wollen wir aus unserem Leben streichen, um mehr Raum für Jesus zu schaffen? Denn in der Nachfolge Jesu, da geht es nicht um Addition. Es geht nicht darum, immer noch mehr und noch mehr zu haben, sondern eigentlich geht es um Subtraktion. Darum, um ein Streben nach Einfachheit, nach dem Wesentlichen, nämlich Sonntagsschulantwort nach Jesus selbst. Und manchmal sind diese Sonntagsschulantworten das Beste, was man geben kann. Und ich weiß, das ist keine leichte Aufgabe. Und trotzdem möchte ich sie euch heute mitgeben. Ich selbst nehme mir immer wieder vor, meinen persönlichen Medienkonsum zu reduzieren. Und gleichzeitig eine neue Priorität auf Zeiten mit Jesus zu legen. Und ich merke immer wieder, wenn ich mich darauf wirklich konzentriere und das umsetze, dass es mein Leben unglaublich bereichert. Wie ich mich dadurch eigentlich noch mehr dann zu Jesus hingezogen fühle und eigentlich noch mehr Zeit mit ihm verbringen möchte. Und natürlich gibt es auch bei mir Zeiten, wo das dann mal wieder weniger funktioniert. Meine Kinder nicken heftig. Mal klappt das mehr, mal weniger. Aber ich möchte dranbleiben. Und ich erlebe, wie Segen aus diesen Zeiten fließt. Und ich weiß, ich bin selbst erst am Anfang, aber ich merke, wie Gott mir da begegnet und wie es mir gut tut. Und deshalb möchte ich da dranbleiben und ich möchte auch euch dazu ermutigen. Und das ist übrigens auch ein Kernpunkt in allem, was ich hier sage. Dranbleiben. Egal, ob es heute mal gut, mäßig oder auch gar nicht klappt, mach einfach morgen wieder weiter. Hör nicht frustriert auf und lass es sein, weil es irgendwie sowieso nicht funktioniert, sondern mach weiter. Und wenn es mal nicht klappt, ist auch okay. Denn wir haben einen unglaublich gnädigen Gott, der sich immer wieder freut, wenn wir wieder und wieder zu ihm kommen und der uns begeistert immer wieder zweite Chancen gibt. Und zwar unendlich viele. Es geht nicht darum, perfekt zu werden, denn wir sind nicht zur Perfektion geschaffen. Und schon gar nicht von heute auf morgen. Sondern wir sind für eine Beziehung geschaffen. Für eine Beziehung zum lebendigen Gott. Und in die wollen wir immer mehr und mehr eintauchen. Die wollen wir mehr und mehr stärken. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Meditation über Bibelstellen. Und keine Angst, damit meine ich jetzt keine irgendwie Achtsamkeitsübungen und auch keine fernöstlichen Formen von Meditation, sondern was ich meine, ist ein fokussiertes Nachsinnen im Gebet über das Wort Gottes. Und dazu muss man dieses Wort Gottes aber auch kennen. Und deshalb ist es so wichtig, Zeit im Wort Gottes zu verbringen und darin zu lesen. Im Alten Testament lesen wir an vielen Stellen in der Bibel lesen wir darüber, aber ich möchte euch beispielhaft zwei Stellen aus dem Alten Testament vorlesen, wo es in besonderer Weise um dieses Thema geht. Und das eine ist Josua 1, Vers 8. Dort sagt Gott zu Josua: Du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir hersagen und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Eine weitere Stelle finden wir in den Psalmen. Und zwar ganz am Anfang. Und da zeigt sich, wie wichtig das ist. Psalm 1, die Verse 2 und 3. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Gott verspricht hier in beiden Stellen einen besonderen Segen für denjenigen, der sich ganz auf sein Wort ausrichtet und danach handelt. Und sein Wort ist ein lebendiges Wort. Wahrscheinlich kennen viele dieses Phänomen, dass man einen Bibeltext bereits zigmal gelesen hat und plötzlich beim 1001. Mal lesen denkt man so plötzlich: Wow, das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja völlig neu. Und dabei steht das da schon seit 2.000 bis 3.000 Jahren. Aber das ist die Faszination an Gottes Wort. Es ist lebendig und Gott ist lebendig und er spricht durch dieses Wort in die konkreten Situationen von uns Menschen heute im 21. Jahrhundert. Und ich kann euch nur empfehlen, euch danach auszustrecken, darin zu lesen und darin einzutauchen und Gott darin zu begegnen. Was dabei helfen kann, ist zum einen einfach eine Routine, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und es muss nicht viel auf einmal sein, sondern auch hier, es ist die Regelmäßigkeit, die den Unterschied macht. Zum anderen ist es hilfreich, einzelne Verse oder Abschnitte auswendig zu lernen. Und nein, dabei müsst ihr euch nicht an dem Pensum von vor 2000 Jahren orientieren. Ich weiß nicht, ob jemand das schon mal gehört hat, aber die Jungs, Mädchen gingen damals nicht zur Schule, aber die Jungen, gerade im Judentum, gingen in die Schule und die meisten kannten dann, bis sie ungefähr 12 Jahre alt waren, die ersten 5 Bücher Mose auswendig. Und ein paar wenige durften dann weiter lernen, während andere wieder zurück in den heimatlichen Betrieb gingen. Und ein paar haben es dann tatsächlich geschafft, bis zum 17. Lebensjahr das komplette Alte Testament auswendig zu kennen. Das meine ich nicht. Aber es hilft, einzelne Verse, Abschnitte, die einem wichtig sind, wo Gott zu einem spricht oder in denen wirklich tiefe Wahrheiten über dein Leben zum Ausdruck kommen, auswendig zu lernen, um darauf zurückgreifen zu können, wenn du sie brauchst. Und auch hier, wir dürfen Schritt für Schritt in unserem Tempo vorwärts gehen. Auch hier, wir müssen nicht perfekt sein. Es ist okay, wenn wir vergessen, aber wir sollen vorwärts gehen, wir sollen weitermachen, wir sollen dranbleiben. Und das Dritte ist Kontemplation. Und das heißt, Jesus in der Stille betrachten. Und das ist ein biblisches Prinzip, das uns Christen besonders durch den Heiligen Geist ermöglicht wird. Im 2. Korintherbrief, in Kapitel 3, da schreibt Paulus: Der Herr aber ist der Gottesgeist, und wo der Geist des Herrn wirkt, ist Freiheit. Und so spiegeln wir alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wider, und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Und das alles kommt vom Herrn, dem Geist. Und wir haben als Kinder Gottes, wir haben das unglaubliche Privileg, die Herrlichkeit des Herrn durch seinen Geist zu betrachten und in seiner Schönheit und seiner Liebe zu versinken. Wir dürfen Gott begegnen. Wir haben Zugang zu ihm. Wir dürfen ihm nahe kommen. In seinem ersten Brief schreibt der Apostel Johannes gleich mehrfach davon, wie wichtig die Liebe für unser Leben ist und dass Gott selbst die Liebe ist. Diese Liebe, Gott selbst, ist unser Lebenselixier. Für diese Liebe sind wir geschaffen und diese unendliche, bedingungslose Liebe ist einfach unfassbar, denn es ist die tiefe Liebe Gottes. Diese Liebe ist es, nach der wir uns aus tiefster Seele sehnen und nach der sich unser ganzes Innerstes ausstreckt. Ob wir wissen, wonach wir uns sehnen oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Es ist diese Beziehung, diese Liebe Gottes, nach der wir streben, nach der wir uns sehnen, nach der unser Innerstes verlangt. Und wenn wir das wissen, dann dürfen wir uns glücklich schätzen, denn wir dürfen denjenigen kennenlernen, der uns im Überfluss mit dieser Liebe überschütten und versorgen kann. Doch diese Versorgung, die geschieht nicht über unseren Verstand. Paulus schreibt im Epheserbrief, in Epheser 3, Vers 19. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Man könnte hier auch übersetzen, dass ihr seine Liebe kennenlernt. Diese Liebe Gottes, die muss man erleben, in sie eintauchen, sie wirklich kennenlernen. Es ist nichts, was man rational verstehen und begreifen kann und dann ist es genug. Sondern man muss es leben. Und wenn wir uns Zeit dafür nehmen, Jesus in all seiner Pracht und Herrlichkeit im Geist zu betrachten, ihn zu lieben und uns dann auch von ihm lieben zu lassen, von ihm, der die Liebe selbst ist, dann wird uns das verändern. Wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Und an diesem Ort dürfen wir auch heil werden. Während uns die Herrlichkeit des Herrn in sein Ebenbild verwandelt, dürfen wir ihm unsere Verletzungen und unsere Sünden, unsere Verfehlungen und unseren Schmerz hinlegen. Wir dürfen ihm das alles vor die Füße werfen und uns in unserer eigenen Schwäche heil lieben lassen. Der amerikanische Autor John McComber schreibt dazu in seinem Buch Leben vom Meister lernen, diese einfache, unkomplizierte Handlung, diese Kontemplation, Gott Jesus begegnen und von ihm sich lieben zu lassen, hat das Potenzial, unser Innenleben zu verändern und unsere tiefsten Wunden zu heilen. Und zwar in einer Weise, wie wir sie weder durch noch mehr Bibelstudium wissen, verstehen, noch durch Gottesdienstbesuche, ja noch nicht einmal durch Therapie, so gut das alles ist, jemals erreichen können. Und ich glaube, dass das wahr ist. Denn hier begegnen wir unserem Schöpfer, unserem Erlöser, unserem Liebhaber, der uns so viel besser kennt als wir selbst. Und er sagt selbst, dass ihm alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben wurden. Und deshalb ist er derjenige, der das menschliche Herz wie kein anderer bewegen und heilen kann. Und bitte versteht mich nicht falsch, manchmal ist Therapie und Gemeinschaft das Richtige und notwendig. Aber ich glaube, ohne Gott, ohne Gottes Liebe, kommen wir nicht zu einer vollkommenen und wirklichen Heilung. Sondern es braucht manchmal auch die Kombination aus beidem. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen Text aus dem Alten Testament mitgeben. Und zwar 1. Könige 19, die Verse 11 bis 13. Vielleicht kennt ihr die Stelle. Elia ist verzweifelt, ist geflohen nach seinem großen Sieg über die Baalspropheten. Völlig niedergeschlagen kommt er zum Gottesberg und Gott begegnet ihm. Da sagte Jahwe: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor mich hin. Pass auf, Jahwe wird an dir vorübergehen. Da kam ein heftiger Sturm herauf, der Felsen aus dem Berg riss und vor Jahwe zerschmetterte. Doch Jahwe war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, aber Jahwe war nicht im Beben. Nach dem Erdbeben kam ein gewaltiges Feuer, doch Jahwe war auch nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Und als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit dem Mantel und stellte sich in den Eingang der Höhle. Gott spricht, aber er drängt sich nicht auf. Er redet, aber mit einer Sanftheit, so sanft, wie seine Heiligkeit heilig ist. Er will, dass wir ihm zuhören, doch oft merken wir nicht, dass er überhaupt spricht, weil es in der Lautstärke unseres Alltags untergeht. Ein guter Freund sagte vor einiger Zeit mal zu mir: Gott spricht eigentlich fortlaufend, doch er spricht zu meinem Innersten. Allerdings bin ich so oft so beschäftigt, dass ich gar nicht weiß, wie es da drin überhaupt aussieht. Das weiß ich nur, wenn ich ruhig werde. Und dazu will ich euch ermutigen. Und ich bete, dass dass ihr in die Ruhe kommen könnt, in der ihr dann Jesus betrachten könnt, der euch liebt und der in euch lebt und zu eurem Herzen redet. Und dass ihr euch von ihm lieben lassen könnt, hin zu seinem Ebenbild. Mir hilft es oft, dafür einen Rahmen zu haben, an dem ich mich orientieren kann. Und wir werden gleich nach der Predigt einen kleinen Instrumentalteil haben, wo ihr einfach für euch die Zeit nehmen könnt. Und dann gehen wir in eine Zeit der Stille, in eine geführte Zeit der Stille, mit einer Meditation über einen Bibelvers und eine Zeit, in der ihr Jesus, dem Auferstandenen, begegnen könnt, dort, wo er versprochen hat, Wohnung zu nehmen, nämlich in euren Herzen. Und wenn diese Art der geführten Stille und der Kontemplation nicht unbedingt deinem Wesen entspricht, dann ist das nicht schlimm. Das ist völlig in Ordnung. Ich lade dich ein, das auszuprobieren, aber vor allem will ich dich ermutigen, überhaupt in diese Ruhe bei Gott zu investieren. Denn ich glaube nicht, dass das nur eine Sache für Introvertierte oder die stillen Typen ist, sondern das ist meine Überzeugung, dass es essentiell ist für jeden Nachfolger Jesu. Und deshalb wünsche ich mir das für jeden von euch. Lasst uns in diese Stille gehen. Ich möchte euch einladen, wenn ihr möchtet, auch eure Augen zu schließen. Und Jesus alles hinzulegen, was euch beschäftigt. Personen, an die ihr gerade denkt. Ängste, die euch belasten. Unsicherheiten. Sorgen, Herausforderungen. Jesus, ich gebe dir alles und jeden hin. Wirklich alles und jeden lasse ich los in deine Hand. Sag Jesus, wie sehr du ihn liebst. Sag ihm, dass er dein Alles ist und sein soll. Denn bei ihm zu sein und ihn zu haben, das ist der größte Schatz in dieser Welt. Jesus, ich liebe dich. Du bist alles für mich. Herr, ich liebe dich so sehr. Jesus, bitte füll mein Leben und sei du mein Alles. Sag es gerne in deinen eigenen Worten. Er, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe kennenlernt, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Stell dir vor, dass du an einem wunderschönen Ort bist, vielleicht in der Natur, an einem Ort, wo du dich wohlfühlst. Jesus möchte dir dort begegnen, denn auch unsere Fantasie ist von ihm geschenkt und er will sie gebrauchen. Wo ist Jesus? An diesem Ort. Wie begegnet er dir dort? Was sagt er zu dir? Lass dich da von seiner Liebe umhüllen. Jesus, ich danke dir für diesen Moment der Begegnung. Ich danke dir für deine Liebe, für die Fülle, die du mir geben willst und jedem Einzelnen hier. Ich danke dir, dass du lebst in mir und dass du mir dort begegnen willst. Ich bitte dich, die Sehnsucht nach deiner Nähe, nach der Ruhe mit dir, nach dieser Intimität in deiner Gegenwart zu stärken. Ich bitte dich um deine Hilfe, dass ich mir dafür Zeit nehme. Danke, dass du mich so sehr liebst. Dass du mir das Leben in Fülle schenken willst. Danke für alles, was du für mich getan hast. Amen.